Freunde, Nachbarn, Landsleute, hier ist wieder Olaf Rosenbaum, hier ist wieder Chefsache Krise, der Podcast für Inhaberinnen und Inhaber von Unternehmen. Was machen wir heute? Heute schließen wir sozusagen das Fundament ab. In den letzten drei Folgen haben wir uns beschäftigt mit der Steuerbarkeit deines Unternehmens. Wir haben uns mit Strategie beschäftigt, mit Operating Model und jetzt kommt, Controlling. Ende der letzten Folge habe ich versprochen, es wird nicht um Buchhaltung gehen und es wird nicht darum gehen, dass du jetzt Buchungssätze, ich soll haben und so weiter auswendig lernen musst, sondern es geht eigentlich um die Frage, woran du denn erkennst, ob dein Unternehmen tatsächlich das liefert, was es eigentlich liefern soll. Es geht um Zahlen, mit denen du steuerst und nicht um Zahlen, die einfach nur eine Dokumentation abliefern. Und wenn ich meinen Job heute gut mache, dann hast du am Ende dieser Folge drei Dinge gelernt, nämlich erstens, was Controlling wirklich ist und warum deine BWA allein dich nicht retten wird. Du hast zweitens hoffentlich gelernt, welche wenigen Zahlen du wirklich brauchst, um zu wissen, wo dein Unternehmen steht und wo es hin soll und so weiter. Und drittens, wie du mit einer einzigen Seite Papier und einer halben Stunde pro Woche anfängst, dein Unternehmen wirklich zu steuern. Lass uns kurz sortieren, wo wir stehen. In Folge 23 habe ich dir gesagt, Krise sei der Verlust von Steuerbarkeit. Und Steuerbarkeit ruht auf drei Säulen, jedenfalls nach meiner Lesart. Und diese drei Säulen sind Strategie, Operating Model und Controlling, das SOC, SOC-Modell, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und in Folge 24 haben wir die erste Säule gebaut, die Strategie. Die Frage, wohin willst du, für wen bist du da, für wen bist du bewusst nicht da? In Folge 25 kam dann die zweite Säule, nämlich das Operating Model, das ja sozusagen deine Strategie liefern soll. Also Menschen benutzen Prozesse, um Produkte herzustellen, das Ganze eingerahmt von IT, von Daten und neuerdings natürlich auch von KI. So, und jetzt tun wir mal so, als hättest du tatsächlich geliefert. Ja, du hättest deine Strategie festgelegt, die in drei ehrliche Sätze gepackt, so wie das in dem Chefsache-Krise-Tipp in der Folge gesagt wurde. Und du hast also den Start gemacht. Dein erster Prozess läuft ohne dich. Na, und du weißt, wo du hin willst und irgendwie dein Operating Model funktioniert auch. Und jetzt stellt sich aber die spannende dritte Frage. Woher weißt du eigentlich, dass du da ankommst, wo du hin willst? Ja, also nur wissen, wo du hin willst und dann einfach losfahren, das hilft ja noch nicht, sondern du musst ja irgendwie auch überprüfen, ob du so auf dem richtigen Weg genau genommen bist. Und bleiben wir mal bei einem Bild, nämlich dein Unternehmen sei ein Schiff. So, die Strategie, die du hast, ja, du legst also dein Ziel fest, du legst deinen Kurs fest und so ungefähr weißt du auch, wie du fahren musst. So die grobe Richtung steht, das ist die Strategie. Und das Operating Model, das sorgt jetzt dafür, dass das Schiff angetrieben wird, wenn du so willst. Und dass da unten im Maschinenraum irgendwas passiert. Und dass das Schiff dann halt eben fährt. Und lustigerweise funktioniert dieser Maschinenraum auch dann, wenn du gerade nicht in diesem Maschinenraum drin bist. Weil du gehörst nämlich gar nicht in den Maschinenraum, sondern du gehörst ganz woanders hin. Welchen Part hat jetzt das Controlling dabei? Naja, das Controlling ist quasi die Brücke. Kompass, Radar, Tiefenmesser, Tankanzeige. Also die Instrumente, die dir sagen, wo du wirklich bist. Wo drohen auf dem Weg Unsicherheiten, ja, Tiefenmesser, also wenn da eine Sandbank kommt, dann solltest du vielleicht woanders hinfahren oder wenn du feststellst, dass du Rheinschiffer bist und auf dem Rhein ist gerade gar kein Wasser, dann musst du vielleicht auch mal so ein bisschen deine Strategie überprüfen, ja, aber deine Richtung bleibt ja die gleiche und der Hafen, in den du willst, bleibt auch der gleiche, du musst nur anders vorgehen, weil eben leider gar kein Wasser mehr unter dem Kiel ist. Die Instrumente sollen dir also gerne zeigen, wo du wirklich bist und nicht wo du glaubst zu sein. Das ist ganz wichtig. Und in den meisten inhabergeführten Unternehmen sieht die Brücke aber anders aus. Und vielleicht erkennst du dich da ja wieder. Es ist der 20. eines Monats, in deinem Postfach landet eine Mail von deinem Steuerberater und im Anhang deine betriebswirtschaftliche Auswertung plus die Summen- und Seilenliste, das, was du halt jeden Monat kriegst, und noch eine Zahlungsbenachrichtigung, wie viel Umsatzsteuer fällig ist. Die interessiert dich als allererstes, weil du nämlich wissen willst, wie viel Umsatzsteuer du bezahlen musst. Und die BWA, die öffnest du vielleicht und dann scrollst du einmal drüber und dann suchst du unten links oder unten rechts, je nachdem, was für eine Auswertung du da hast, da suchst du dein vorläufiges Ergebnis Und wenn das irgendwie so ist, dass du das abnehmen kannst und sagen kannst, jo, das sieht gut aus, dann bist du fertig mit BWA, dann machst du die wieder zu, drückst auf Archivieren und fertig bist du mit Controlling. Erkennst du dich wieder? Ich glaube, dass es in ganz, ganz vielen Unternehmen genauso abläuft. Okay, und wenn ich dich jetzt frage, wie steuerst du eigentlich dein Unternehmen? Ja, und das frage ich dich auch, dann wird das eventuell so sein wie bei vielen anderen Inhabern, nämlich die Antwort lautet mit Kontostand und Bauchgefühl. Na, also morgens einmal Online-Banking aufmachen, ist genug Kohle auf dem Konto, hat der Kunde Meier bezahlt, ja, nein, vielleicht, musst du dich ärgern über den, ja, nein, vielleicht. Ist die Lage gut, kann ich die Überweisung jetzt auslösen, auf die der Lieferant schon seit 3 Wochen wartet und wenn nicht, dann ärgerst du dich ein bisschen, aber zuckst mit den Schultern und machst einfach weiter. Also, das ist dann dein Cockpit, dieser Bankbestand, das ist das, womit du managst. Aber wir wissen ja, weil ich das auch schon 24.000 Mal gesagt habe und weil es auch richtig ist, die Liquidität ja ist das Ende der Krise, nicht der Anfang der Krise. Also wenn ihr merkt, dass euer Kontostand nicht das widerspiegelt, was er sollte, dann seid ihr eigentlich schon mit in der Krise drin. So, dann kommt noch euer Bauchgefühl dazu. Nichts gegen Bauchgefühl. Bauchgefühl ist wertvoll, Bauchgefühl braucht man. Ja, du kennst deine Kunden, du kennst deinen Betrieb und deine Branche und so weiter und so weiter. Und nach einigen 100 Beratungen kann ich dir sagen, das Bauchgefühl eines erfahrenen Inhabers ist häufig sehr, sehr treffsicher, hat aber 2 eingebaute Schwächen. Erstens, das Bauchgefühl meldet sich zu spät, weil es schlägt erst dann an, wenn das Problem fühlbar ist, ne? Weil Bauchgefühl ist ja ein Gefühl und wenn ihr das Problem fühlt, dann ist es eigentlich schon da. Und das Zweite ist, dieses Gefühl lässt sich auch täuschen, weil zum Beispiel volle Auftragsbücher sich toll anfühlen, voller Terminkalender fühlt sich irgendwie an, weil man ist ja busy, man ist beschäftigt, es ist viel los und so weiter und das fühlt sich so an, als würde das Unternehmen brummen. Muss es aber nicht unbedingt. Ich kenne erfahrene Unternehmer, die haben wirklich ein hervorragendes Bauchgefühl und auch ein Verständnis für ihre Zahlen und die wissen auf den Punkt, wie so abstruse Zahlen aussehen, wie das Eigenkapital. Also ich kenne einen Unternehmer, der fokussiert sich immer sehr auf sein Eigenkapital. Das darf auf gar keinen Fall sinken, was ich eine tolle Idee finde. Und der hat das irgendwie bis auf 20.000, 30.000 Euro auf den Punkt. Sowas gibt es, aber glaubt mir, das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Okay. Stellt euch doch nochmal weiterhin die Frage, wie trefft ihr denn eure Entscheidung? Wenn ihr eine unternehmerische Entscheidung trefft, macht ihr das tatsächlich auf Basis von ZDF, auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten? Oder ist das immer nur so, ach, passt schon. Ist das mehr Gefühl? Wenn es mehr Gefühl ist, Problem, das geht bis zu einer bestimmten Betriebsgröße relativ gut, ab da an funktioniert es nicht mehr. So, und jetzt sagst du vielleicht, na ja, Moment mal, aber ich habe doch die Buchhaltung und ich habe einen Steuerberater und ich habe eine BWA und ich habe einen Jahresabschluss, ist doch alles da, was ist denn jetzt das Problem? Und das Problem versuche ich dir mal zu erklären wieder mit einem Bild. Stell dir vor, du fährst mit deinem tollen Auto auf einer tollen deutschen Autobahn ohne Schlaglöcher und gibt's das überhaupt noch? Na egal, also du weißt, was ich meine. Du fährst also mit dem Auto auf der Autobahn und hast aber deine Frontscheibe mit schwarzer Folie verklebt. Kannst du nicht rausgucken. Und du guckst dann die ganze Zeit in den Rückspiegel. Und jetzt kannst du mal dir die Frage stellen, wenn du eifrig Vollgas gibst, ne, rechts bis aufs Bodenblech, wie lange wird das wohl vermutlich gut gehen? Also die Frage, ob du irgendwo gegenballerst, die stellt sich nicht, sondern es ist nur die Frage, wann und wie schnell das geht. Und genau das ist das, was du tust, wenn du dich auf deine Buchhaltung, BWA und auf den Jahresabschluss verlässt. Denn die Buchhaltung, die dokumentiert, was passiert ist, das ist die Vergangenheit. Die BWA fasst das zusammen, was in der Buchhaltung passiert ist, also mit den Belegen. Und der Jahresabschluss, der testiert noch einmal, was passiert ist. Okay, das ist alles Vergangenheitsbetrachtung. Buchhaltung, betriebswirtschaftliche Auswertung und Jahresabschluss sind Vergangenheitsbetrachtung. Und das noch nicht einmal zeitnah, gerade was den Jahresabschluss angeht, sondern der Jahresabschluss kommt zum Teil 1,5-2 Jahre später, also nach Wirtschaftsjahresende oder nach Geschäftsjahresende. Und viele Unternehmer möchten auch gerne, dass der ganz, ganz spät kommt, weil die nämlich überhaupt keinen Bock haben, den an das Finanzamt abzugeben und überhaupt gar keine Lust haben, den Steuerberater zu bezahlen. Wenn der nämlich den Jahresabschluss fertig hat, dann ist ja auch die Rechnung fertig. Also schieben die das meilenweit raus, wissen also überhaupt nicht, was im Unternehmen stattfindet. Okay, also du kriegst die BWA mit Verzögerung, die BWA Januar kriegst du, wenn es ganz schlecht läuft, irgendwann Mitte März. Und den Jahresabschluss, den kriegst du irgendwann Pflaumenpfingsten, wenn dein Wirtschaftsjahr schon lange vorbei ist. So, und das alles, wie gesagt, Vergangenheitsbetrachtung. Und dann kommt noch eins dazu, diese Zahlen, die sind noch nicht mal für dich erstellt, sondern die Zahlen sind Hand aufs Herz fürs Finanzamt gebastelt. Okay, können wir da noch was machen, Herr Rosenbaum? Ne, weil der Gewinn ist ja sehr hoch und irgendwie, da muss ich ja so viel Steuern bezahlen, können wir da nicht noch und wie kriegen wir denn den Gewinn nach unten? Das heißt, da wird dann natürlich mit legalen Mitteln, selbstverständlich, dafür gesorgt, dass der Jahresabschluss gedrückt wird, nicht der Jahresabschluss, sondern das Jahresergebnis und faktisch macht ihr die ganze Veranstaltung fürs Finanzamt und nicht für euch. Hierzu kleiner Einschub. Es gibt tatsächlich etwas, da gibt es einen Fachbegriff für die Zweischneidigkeit des Bilanzansatzes. Ja. Wenn du bei deinem Jahresabschluss das Ergebnis nach unten rechnest, um Steuern zu sparen, hast du damit gleichzeitig den Effekt, das ist die Zweischneidigkeit, dass du eine schlechtere Bonität bei den Banken hast, weil dein Jahresüberschuss ja geringer ist. Ja, also du musst da ein bisschen taktieren, den Jahresabschluss, den Jahresgewinn nach unten zu rechnen, kann okay sein, kann aber auch schädlich sein, wenn du weißt, dass du in absehbarer Zeit die Bank brauchst. Dann würde ich das mal lassen. Sowas nennt man Bilanzpolitik. Und ein guter Steuerberater wird das mit dir absprechen und der wird dir auch die Frage stellen, brauchst du demnächst die Bank? Weil dann wäre es eher sinnvoll, in den sauren Apfel zu beißen und die Steuern zu bezahlen, als den Jahresüberschuss so weit nach unten zu rechnen, dass du nicht mehr kreditfähig bist. Gut, das nur als kleiner Einschub. Aber die Fragen, die durch die BWA, die durch die Buchhaltung den Jahresabschluss nicht beantwortet werden, ist, funktioniert mein Geschäftsmodell eigentlich? Das steht ja nicht. Mit welchem Auftrag verdiene ich eigentlich Geld und mit welchem Auftrag vernichte ich Geld? Reicht meine Liquidität noch für die nächsten 3 Monate? Oder mal anders gefragt, wie lange reicht denn überhaupt meine Liquidität? Wie hoch ist meine Cash-Burn-Rate? Also mit anderen Worten, auf Neudeutsch formuliert, wie lange reicht meine Liquidität aus? Wie viel Geld, Cash-Burn-Rate, wie viel Geld verbrennt mein Unternehmen? Wie viel Bargeld fließt aus meinem Unternehmen ab? Und dann kann ich eine einfache Berechnung machen. Wenn ich jeden Monat 20.000 Euro Cash-Abfluss habe und ich habe 100.000 Euro, dann reicht mein Geld für 5 Monate. Okay? Das alles aber seht ihr nicht in den Zahlen, in den Vergangenheitszahlen, die euch geliefert werden. Es ist also Buchhaltung, BWA, Jahresabschluss eher Dokumentation und nicht Steuerung. Oder Seemännischen zu bleiben, ein Logbuch ist kein Kompass. Ich möchte euch jetzt nicht wieder, weil ich es schon ein paar Mal gemacht habe, mit diesen Insolvenzstatistiken langweilen, nur mit 2, 3 Zahlen. Es gibt eine Umfrage unter Insolvenzverwaltern. Und da wurde gefragt, was die Insolvenzverwalter als Gründe für Unternehmensinsolvenzen sehen. 79% aller Insolvenzverwalter sehen, Schingelingeling, ihr werdet es kaum glauben, doch fehlendes Controlling als Grund. Nicht Markt, nicht Konjunktur, nicht der Bundeskanzler, nicht die Bank, sondern fehlendes Controlling. Keine Unternehmensplanung, nichts dergleichen. Kein Blick nach vorne, nur Blick in den Rückspiegel. Keine Kostenrechnung, gar nichts. Platz 2, 76%, Finanzierungslücken. Und auf Platz 3, schlechtes Forderungsmanagement. Also das Geld für die geleistete Arbeit wird nicht konsequent eingetrieben. Das Lustige bei der ganzen Geschichte ist, wenn du dir diese 3 Plätze mal anguckst, fehlendes Controlling, Finanzierungslücken und schlechtes Forderungsmanagement, die beiden auf Platz 2 und Platz 3 sind faktisch die Folgen von dem, was auf Platz 1 steht. Wenn ihr keine Liquiditätsvorschau habt, wenn ihr nicht seht, dass euch die Kohle ausgeht, wenn ihr das nicht seht durch Controlling, dann passiert nämlich genau das, dass ihr auf einmal mangelnde Liquidität habt und dass ihr dann, weil ihr das nicht wisst, dass euch die Liquidität ausgeht, auch hinter eurem Forderungsmanagement nicht hinterher seid. Also dem Grunde nach sind die ersten 3 Plätze alle das Gleiche, nämlich kein Controlling. Darauf läuft es hinaus. Ihr seht die Finanzierungslücke erst dann, wenn ihr aufs Bankkonto guckt und dann ist sie aber leider schon da und kommt nicht erst, sondern ne, sie ist da. Also diese Insolvenzverwalter beschreiben dasselbe Phänomen in 3 unterschiedlichen Abstufungen, aber am Ende der Tage ist alles das Gleiche. Und da kommen wir wieder zu der Kernthese. Und vielleicht hast du jetzt die in voller Schärfe auch verstanden. Krise beginnt nicht, ich wiederhole mich, Krise beginnt nicht mit der Liquidität. Dort wird sie nur sichtbar. Warum wird sie erst dort sichtbar? Weil vorher keiner hingeguckt hat, weil ihr nämlich kein Controlling habt, weil ihr keine Zahlen habt, mit denen ihr hingucken könntet. Ein Unternehmen, das kein Controlling hat, das fährt nicht einfach nur ohne Instrumente, um in dem Schiffsbild zu bleiben, sondern das hat auch keine Frühwarnung. Du kannst nicht heute erkennen, dass du 2 Kilometer weiter auf der Sandbank läufst, weil du kein System hast, weil du kein Instrument hast, das dir sagt, pass mal auf, da hinten, da macht die Fahrerin den Knick, da muss man nach links abbiegen. Und genau das habt ihr eben genau nicht. Also Operating Model ohne Controlling bedeutet, ja, das Schiff fährt und macht richtig Fahrt und läuft und läuft und läuft, aber keiner weiß wohin. Keine gute Idee. So, was ihr euch damit ebenfalls einkauft, in Anführungsstrichen, ist, wenn ihr keine Zahlen zum Steuern habt und wenn ihr denn auch nicht steuert, dann wird euer Alltag, euer gesamter Arbeitstag von Überraschungen regiert. Ständig kommt irgendwas rein, der Kunde hat zwar zugesagt, zahlt aber doch nicht, das Konto ist leer, you name it. Guckt euch eure eigenen Probleme an, die jeden Tag auf euch zukommen, dann wisst ihr genau, was ich meine. Die meisten dieser Probleme würden sich vermeiden lassen oder würden nicht zum Problem werden, wenn ihr euch rechtzeitig drum gekümmert hättet. Herzliche Grüße an dieser Stelle an Wolfgang Grupp, der erzählt hat jedes Mal wieder, ja, wenn ihr ein kleines Problem habt, kümmert euch drum, weil sonst wird es irgendwann ein großes Problem. Und wenn ihr darauf vertraut habt, dass ein Kunde bezahlt, weil ihr unbedingt den Lieferanten bezahlen müsst, wenn es so eng bei euch ist und der Kunde bezahlt dann nicht, ja, dann habt ihr ein Problem. Hättet ihr aber nicht, wenn der Kunde vorher schon bezahlt hätte. Oder wenn ihr ein Liquiditätssystem hättet, das euch gar nicht erst in die Situation bringt, dass der Lieferant schon schreit und mit Lieferstopp droht. Okay? Also, jede von diesen Überraschungen, die da reinläuft, die fressen Zeit, die frisst Nerven. Und weil du permanent hinter diesen Überraschungen hinterherläufst, hast du was nicht? Lustigerweise, du hast keine Zeit, weil du ja immer hinter den Überraschungen hinterherrennst. Das ist also ein Teufelskreis. Und dann irgendwann einmal seid ihr bei 80 Stunden Arbeitszeit und dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann ihr auf die Seite fallt. Keine gute Idee. Und was ist also gesunder für euch tatsächlich? Also nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch für euch als Inhaber? Ja, Controlling. Was euch durch mangelndes Controlling auch noch widerfährt, und das ist ein Thema, das wir in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen haben, das ist die Inhaberabhängigkeit. Wenn ihr permanent am Löschen seid, wenn ihr permanent diesen Überraschungseffekt da verarbeiten müsst und so weiter, dann seid ihr auch permanent gefragt und funktioniert tatsächlich der Laden ohne euch nicht. Das heißt, das Unternehmen hat eine hohe Inhaberabhängigkeit, was, wie wir letztes Mal gelernt haben, ja ein Kriterium für die Bank ist, eben dir keinen Kredit zu geben, weil das Ausfallrisiko zu hoch ist. Plumpst du auf die Seite, plumpst das Unternehmen auf die Seite, hat die Bank keinen Bock drauf. Lösung? Controlling. Die Antwort, die ich von vielen Unternehmern bekomme, wenn ich diese Fragen mit denen diskutiere, ist, ja, muss ich eben härter arbeiten. Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn du mit 40 Stunden harter Arbeit und rechts auf dem Gaspedal blind über die Autobahn ballerst, dann ist es was anderes, als wenn du das Ganze mit 60 Stunden Arbeit machst. Weil da hast du nämlich noch mehr Zeit, in die falsche Richtung zu fahren und schneller zu fahren. Das heißt also, wenn ihr euch in einer solchen Situation befindet, dass ihr quasi blind über die Autobahn fahrt, dann wird eine erhöhte Geschwindigkeit euch schneller von Poller führen. Das heißt, mehr Arbeitszeit, mehr Gas führt dazu, dass ihr schneller irgendwo gegen die Wand knallt. Ist ein bisschen merkwürdig, ja. Also mehr Arbeiten bringt euch eher in Abgrund, als dass es euch zum Ziel führt. Ihr müsst nicht mehr arbeiten, sondern ihr müsst cleverer arbeiten, smarter arbeiten. Oder wie mal jemand gesagt hat, work hard, but smart. Ein Effekt, den ich im Übrigen in diesen Beratungen immer wieder feststelle, weshalb es kein Controlling gibt, ist auch ein psychologischer. Es ist natürlich total scheiße, ne? Wenn du dich jeden Tag mit deiner eigenen Unzulänglichkeit konfrontierst. Das heißt, du machst ein Controlling jeden Tag und siehst jeden Tag, wie doof das ist. Kunden bezahlen nicht, Bankbestand, so, dass du dann keine Lust auf Controlling hast, das ist völlig klar. Aber glaub mir eins, wenn es andersrum ist, wenn ihr ein tolles Unternehmen hat, wenn das Bankkonto voll ist und wenn alles schick ist und wenn die Zahlen laufen und so weiter, dann bringt Controlling auch viel mehr Spaß. Okay? Einmal drüber nachdenken. Das Lustige ist, ihr könnt mit eurem Controlling einmal durch das Tal der Tränen durchgehen. Ihr könnt einmal sagen, gut, ich stelle mich jetzt dieser Sache und jetzt wird's echt doof. Oder ihr könnt auf eine total verwegene Idee kommen, weil ich das selber nicht in der Lage bin und anfange, wie das so viele machen, mich selber zu bescheißen, kaufe ich mir einen Fuß im Arsch. Ja, zum Beispiel einen Fuß, der den Namen Rosenbaum trägt. Und dieser Fuß, der hilft mir dabei, einmal durch dieses Tal der Tränen durchzukommen und hinterher wird's besser. Egal wie der Fuß heißt, den ihr euch da kauft, kauft euch einen, wenn ihr das nicht selber hinkriegt, weil ihr werdet ansonsten, ich wiederhole mich, ne, denkt an das Bild, zugekleisterte Windschutzscheibe, ihr werdet gegen den Poller fahren. Und zwar nicht ob, also es stellt sich überhaupt nicht die Frage, ob ihr gegen den Poller fahrt, es stellt sich nur die Frage, wann und wo dieser Poller steht. Nun gut, was können wir also machen? Was könnt ihr machen? Was ist zu tun? Controlling, nochmal, ich habe es schon mal gesagt, ich wiederhole mich, Controlling, to control heißt steuern. Heißt nicht kontrollieren. Okay? Ein Controller ist ein Steuerer und kein Aufpasser. Wird immer wieder falsch gesehen. Oh, der Controller kommt, der kontrolliert alles. Nein, der Controller kontrolliert überhaupt nichts. Der Controller guckt eigentlich auf Basis der Vergangenheitswerte nach vorne. Abgesehen davon, die Leute, die nachgucken, was ihr gemacht habt, das ist die Revision, ja, und das ist nicht das Controlling. Okay. Also. Du weißt, wo du stehst, wohin du willst, du weißt, was als nächstes zu tun ist. Controlling ist dein Werkzeug und beantwortet dir jeweils die Frage, was muss ich als nächstes machen, um zu meiner Strategie hinzukommen. Okay. Ihr habt beim Controlling also faktisch mehrere Blickrichtungen. Blickrichtung 1, der bleibt, das ist der Rückspiegel. Okay, Buchhaltung, BWA, Jahresabschluss, was ist passiert? Weil ihr aus dieser BWA, aus der Buchhaltung, aus dem Jahresabschluss lernen könnt, was ihr nach vorne hin besser machen könnt. Also Rückspiegel, Einblick. Ja, wenn das der einzige Blick ist, hatten wir jetzt schon dreimal, wird's nicht gut. Aber ihr braucht's trotzdem. Das nächste ist, wo steht ihr jetzt gerade? Tankanzeige, Drehzahl, Temperatur. Oder aber, von mir aus, Bankbestand. Wie lange reichen die Aufträge? Wie lange reicht mein Cash? Also wo stehe ich jetzt? Was passiert jetzt gerade in meinem Unternehmen? Das ist Blick Nummer 2. Und Blick Nummer 3 ist, ihr kratzt mal die schwarze Folie von eurer Windschutzscheibe runter und guckt einfach da mal durch, nach vorne. Das heißt also, was kommt auf mich zu? Was ist meine Vorschau? Was ist meine Planung nach vorne hin? Wie sieht meine Liquidität in 13 Wochen aus? Wie sieht meine Liquidität ja, gerne nächstes Jahr aus. Wie ist meine Rentabilität über die nächsten Jahre und so weiter und so weiter. Also ihr Plan. 3 Blickrichtungen. Einmal nach hinten, um zu lernen. Einmal jetzt gucken, wo stehe ich jetzt gerade. Und einmal der Blick nach vorne. Wo stehe ich in 3, 4, 5, 6 Monaten? Ich empfehle immer, eine Planungsrechnung zu bauen auf 36 Monate. Je weiter diese 36 Monate natürlich vom Ist weg sind, desto mehr oder desto schwammiger werden die Aussagen. Aber das ist nun mal ein Teil des Systems. Seht bitte eine Planung für in 3 Jahren eher so an, dass ihr sagt, was will ich da erreicht haben? Was will ich in 3 Jahren erreichen können? Okay? Und dann ist es auch weit entfernt von der Glaskugel, sondern es ist eigentlich ein Ziel, das ihr habt. Also 3 Blickrichtungen. Das Lustige ist, du brauchst dafür keinen Controller und du musst dafür auch nicht zur Volkshochschule gehen und so einen Controlling-Kursus machen. Ich will euch nicht davon abhalten. Ja, doofer wird man davon nicht. Macht es im Zweifel. Ihr könnt, wenn das Unternehmen noch klein genug ist, das mit einer kleinen Excel-Tabelle lösen. Da kommen wir aber später zu im Chefsache-Krise-Tipp. Was ihr jetzt noch einmal beachten solltet, ist die Frage, wie kann ich weiche Ziele messen, die nicht in der BWA stehen? Und da möchte ich euch einen Hinweis geben auf die Podcast-Folge Nummer 10. Da ging es in der Podcast-Folge Nummer 10 um Objectives und Key Results, OKRs. Und Objectives und Key Results, das ist das Instrument, um strategische Ziele, die nicht monetär sind, sondern ich möchte Marktführer im Bereich XY werden. Das ist ein strategisches Ziel. Okay? Und diese Ziele misst man am besten mit Objectives und Key Results. Wenn ihr wissen wollt, wie die funktionieren, einmal bitte Podcast-Folge Nummer 10. Da erkläre ich das näher. Ich will das jetzt nicht aufgreifen, weil der Podcast hier ansonsten ein bisschen zu lang wird. Also Podcast-Folge Nummer 10, Hörempfehlung. Wenn ihr euch ein Controlling-System einrichtet und wenn ihr Controlling-Kennzahlen für euch aufbaut, dann gilt eine Faustformel. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ich will euch da aus meiner Praxis mal ein Beispiel erzählen. Ich wurde gerufen in ein Unternehmen, das war irgendwo in der Nähe von Magdeburg. Die haben mich gefragt, ob ich für die ein neues Controlling-System aufbauen könnte. Die hätten eins, aber die seien nicht ganz zufrieden damit. Okay, dann bin ich da hingefahren, riesengroßer Laden, irgendwie weit dreistellige Millionenumsätze. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist denn mit Ihrem jetzigen Controlling-System falsch? Und da sagte der Inhaber dann, ja, das funktioniert nicht. Ich sage, okay, wie muss ich mir das vorstellen? Wieso funktioniert dieses Controlling-System nicht? Und dann griff er in die Schreibtischschublade und holte, ungelogen, keine Übertreibung, irgendwie so einen 5 cm dicken, hohen Packen Papier raus. Und legte den so auf den Tisch. Und dann sagt er, ja, da sind nicht so ganz die Zahlen drin, die ich brauche. Da habe ich gesagt, entschuldigen Sie, guter Mann, was ist denn das? Das ist die Auswertung, das ist meine Controlling-Auswertung. Okay, und wie oft kriegen Sie diese Controlling-Auswertung? Ja, alle 14 Tage. Ist ja, Sie kriegen alle 14 Tage in 5 cm dicken Stapeln mit Kennzahlen. Ja. Da habe ich gesagt, okay, und jetzt wundern Sie sich, dass das nicht funktioniert. Ja, da wundere ich mich sehr, weil da steht ja eigentlich alles drin. Ich sage, okay, pass auf, wir machen mal Folgendes. Sie sagen mir jetzt mal, packen Sie das Ding mal weg, machen Sie die Augen zu und sagen Sie mir mal bitte, welche 9 Zahlen Sie tatsächlich brauchen. Machen Sie die Augen zu, denken Sie kurz drüber nach, was brauchen Sie wirklich, um mir eine Schulnote für Ihr Unternehmen geben zu können. Wir hatten diese Übung schon mal in einer früheren Podcast-Folge, das habe ich mit dem in der Beratung auch gemacht. So, und dann hat er mir die 9 Controlling-Kennzahlen gesagt, da war natürlich auch sowas wie Bankbestand und Umsatz und Forderungshöhe und so weiter dabei. Da habe ich gesagt, okay. Und was wir jetzt machen, ist, wir holen uns mal den Controller und der wird Ihnen diese 9 Dinger, warum 9? Weil die gut auf eine DIN A4-Seite passen, ne? 3 oben, 3 Mitte, 3 unten. Und der baut daraus jeweils Grafiken. Also im Zeitablauf, wie war der Umsatz, die Umsatzentwicklung, im Zeitablauf, wie war die Forderungsentwicklung und so weiter. Und wir haben diesen 5 cm dicken Kennzahlenstapel, diese Kennzahlenwüste einfach weggeworfen und haben 9 Kennzahlen rausgesucht, die der Unternehmer, die der Inhaber wirklich brauchte, um klarzukommen und um sein Unternehmen übersehen zu können und um gucken zu können, ob es läuft. So, wenn du dann feststellst, es läuft nicht an der einen oder anderen Stelle, dann musst du tiefer einsteigen, dann ist okay, dann brauchst du auch ein bisschen mehr Papier. Aber um alle 14 Tage irgendwo drauf zu gucken, reichen 9 Kennzahlen und man kann sich darüber unterhalten, ob diese 9 nicht tatsächlich auch schon viel zu viel sind. Okay, also miss wenig, aber miss das, was dein Ziel ist, also dass du sehen kannst, ob du zu deinem Ziel kommst. Konzentriere dich nochmal auf Objectives und Key Results. Was also solltest du tun? Ich verrate dir jetzt, wie ich in jedem Unternehmen vorgehe, in das ich reinkomme, um eine Beratung zu machen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich komme dahin, ich kenne die Leute ja nicht, ich kenne die Buchhaltung nicht, ich bin nicht deren Steuerberater, ich werde gerufen, weil da irgendwas verrutscht ist und dann komme ich dahin und habe keine Ahnung, was da los ist. Wenn ich den Unternehmer frage, und das haben wir in dieser Folge gelernt, der erzählt mir irgendwas von seinem Bauchgefühl, das kann alles stimmen, muss aber nicht. Also, was tue ich? Und das ist meine Bitte an euch, das tatsächlich für euer Unternehmen auch zu machen. Ich lege in jedem dieser Unternehmen eine Excel-Tabelle an. Man wundert sich. Jawohl, eine Excel-Tabelle. Und in diese Excel-Tabelle schreibe ich zunächst einmal die 12 Monate rein. Ja, Januar bis Dezember. So, und dann lasse ich mir die betriebswirtschaftlichen Auswertungen des Mandanten geben und mache dann Folgendes. Ich schreibe nach links die Umsatzerlöse. Und dann lese ich aus den betriebswirtschaftlichen Auswertungen einfach die Umsatzerlöse raus und schreibe die in die Monate rein. Darunter mache ich den Wareneinkauf, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das Wareneinkauf hat. Beim Dienstleister ist das relativ sinnlos. Also gehen wir mal davon aus, ist ein Wareneinkauf da, den hole ich mir aus der BWA, schreibe ich da rein. So, dann mache ich eine Berechnung. Ich rechne nämlich schlicht und ergreifend Umsatz minus Wareneinsatz und habe den Rohertrag. Den ziehe ich durch die 12 Monate durch. Also ganz hinten übrigens ist eine 13. Spalte. Das ist dann die Jahreswerte, die rechne ich dann auf. So, nach dem Rohertrag kommen die Personalkosten, weil die fast in jedem Unternehmen ein signifikanter Faktor sind. Die schreibe ich dahin, hole ich mir aus der BWA. Und dann habe ich wieder Rohertrag minus Personalkosten ist der vorläufige Ertrag. Und dann nehme ich alle restlichen Kosten. Alle anderen. Was das ist, scheißegal. Wir haben in den meisten Unternehmen nur drei signifikante Kostenpositionen. Wir haben den Wareneinsatz, wir haben die Personalkosten, wir haben den ganzen anderen Müll. Wenn ihr ein Unternehmen habt, in dem dieser andere Müll relevant ist, eine Spedition oder ein Taxiunternehmen, dann würde ich die Fahrzeugkosten zum Beispiel nochmal mit aufführen. Aber ansonsten für ein Standardunternehmen reichen diese Zahlen. Und dann kommt das vorläufige Ergebnis, das dann mit der BWA wieder übereinstimmt. Das mache ich für 12 Monate. So, dann habe ich schon mal auf einem Blatt Papier, auf einen Blick, einmal in der Entwicklung der Monate die Zahlen von diesem Unternehmen und kann mir mal so einen Eindruck verschaffen, was da überhaupt los ist. Wenn das Jahr noch nicht um ist, dann schreibe ich oben bei den Monaten, die um sind, schreibe ich ist hin und dann baue ich auf Basis von den Vormonaten eine Planungsrechnung für mich selber auf. Also in die Monate, die noch nicht ausgefüllt sind, schreibe ich dann halt Soll-Zahlen rein. Ja, was einfach ist, den Umsatz, den denke ich mir halt aus. Der Materialeinsatz, den kann ich so ein bisschen ausrechnen, prozentual aus den Vormonaten. Die Personalkosten werden sich nicht signifikant verändern, es sei denn, ich weiß, dass der Personaleinsteller Personal freisetzt. Und die restlichen Kosten, die bleiben eigentlich immer, ne? Porto, Telefon, Steuerberater und so weiter, das bleibt eigentlich immer gleich. So, das ziehe ich also durch und dann habe ich eine Idee davon, wo dieses Unternehmen am Jahresende stehen wird. Dann rechne ich drei Kennziffern aus. Einmal die Wareneinsatzquote, einmal die Personalkostenquote und einmal die Umsatzrendite. Alle drei Ziffern sind Wareneinsatz in Bezug auf den Umsatz, Personalkosten in Bezug auf den Umsatz, Gewinn in Bezug auf den Umsatz und habe dann meine Prozentwerte und kann gucken, wie die aussehen. So, das ist der eine Block. Dann nehme ich einen zweiten Block und da trage ich folgende Zahlen ein. Die Forderungsbestände hole ich mir aus der Buchhaltung, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten. Und noch den Bankbestand und noch den Warenbestand. Warum diese Kennziffern? Also nochmal Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten, Bankbestand, Warenbestand. Die brauche ich, diese Zahlen, um meine Liquiditätsgrade auszurechnen. Liquidität ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades. Liquiditätsgrad, ne, das ist hier BWL Vorlesung Nummer 1 oder Berufsschule, erstes Halbjahr. Liquiditätsgrad 1 ist Bankbestand geteilt durch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Liquiditätsgrad 2 ist Bankbestand plus Forderung durch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Liquiditätsgrad 3 ist Bankbestand plus Forderung plus Warenbestand geteilt durch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Ich nehme immer noch die sonstigen Verbindlichkeiten mit rein, weil die ja auch bezahlt werden müssen. Okay, und dann habe ich meine Liquiditätsgrade und dann kann ich sehen, die sollten ja alle mindestens der Liquiditätsgrad 3 weit über 100 liegen. Was sagt mir das jetzt? Die Liquiditätsgrade sagen, zu wie viel Prozent bin ich in der Lage, meine bereits fälligen oder bald fälligen Verbindlichkeiten zu bedienen. Und dann kann ich erstmal überhaupt eine Einschätzung darüber kriegen, ob das Unternehmen eigentlich insolvenznah ist oder nicht. Und wenn du als Unternehmer einen Liquiditätsgrad 3 hast, das heißt, du nimmst alle Liquidität, die du hast, du nimmst alle Forderungen und unterstellst, die würdest du jetzt einziehen, alle. Und dann nimmst du noch deinen Warenbestand und unterstellst, den würdest du verkaufen. Wenn du das machst und viel mehr hast du nicht, danach kannst du nur noch dein Tafelsilber verkloppen, also dein Anlagevermögen. Aber wenn du diese drei Dinge hast und wenn du die verkaufst und bist dann nicht in der Lage, deine Verbindlichkeiten zu tilgen, dann hast du ein Problem. Und je weniger du hast, also je weiter diese Zahl von 100 entfernt ist, also sagen wir mal 30%, wenn du alle deine Assets verkaufst, also sprich deine Forderungen ziehst du ein, deinen Bankbestand nimmst du und deinen Warenbestand hast du in Umsatz umgesetzt. Und wenn du dann nur in der Lage bist, zu 30% deine sonstigen Verbindlichkeiten und deine Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zu tilgen, dann bist du eigentlich pleite. So, und das sind Kennzahlen, die reichen erstmal für dich, um einerseits die Vergangenheit abzuplotten und zu sehen, wo stehe ich überhaupt und um andererseits in die Zukunft zu gucken, durch diese wirklich marginale, rudimentäre Planungsrechnung, mit der du einfach mal anfangen kannst, da kannst du sehen, wohin sich das Unternehmen entwickelt. Und was du dann auch noch lernst, wenn du nämlich die Ist-Zahlen einträgst, also die Soll-Zahlen überschreibst in dieser Excel-Tabelle, dann siehst du auch noch, ob deine Soll-Zahlen hingekommen sind. Und wenn nicht, dann wirst du dich irgendwann mal fragen, wieso eigentlich nicht? Ich habe 200.000 Euro Umsatz geplant, es sind aber nur 130.000 gekommen. Wie kommt denn das? Und so bist du voll im Controlling. Und genau da musst du hin. So, und diese wirklich zugegebenermaßen, dieses rudimentäre Controlling ist für dich der Einstieg, dich einmal mit den Ist-Zahlen zu beschäftigen, aber auch mit den Soll-Zahlen zu beschäftigen. Und natürlich wird dich niemand daran hindern, auch gleich schon die Monatsspalten für das nächste Jahr mit einzutragen. Dann hast du eine Zweijahresplanung oder eine Dreijahresplanung. Und von mir aus, wenn du ganz viel Spaß hast, mach auch noch eine Fünfjahresplanung da draus. Darfst du machen, wie du willst. Aber das ist der Anfang. Und nach der Pflicht, und das betrachte ich als Pflicht, kommt die Kür. Du kannst dir natürlich die Frage stellen, warum ist mein Umsatz gesunken? Und dann stellst du fest, dieses Produkt, was ich hier habe, das funktioniert nicht richtig. Oder du stellst fest, ich verkaufe, was weiß ich, Schwimmringe, aber wir haben gerade November. Ja, okay, dann musst du dir vielleicht was anderes ausdenken. Oder du bist halt nicht überrascht, weil du weißt, dass im November ganz wenig Schwimmringe verkauft werden. Und so weiter. Ja, also das ist aber schon dann die Kür, nämlich die Interpretation der Zahlen und daraus abzuleiten, was als nächstes zu tun ist. Ich würde dich bitten, und das ist jetzt in dieser Folge dann ein etwas anderer Chefsache-Krise-Tipp, als es sonst ist. Das ist ja nämlich schon der Chefsache-Krise-Tipp. Ich würde dich bitten, genau diese Excel-Tabelle mal auszufüllen und aufzustellen für dich. Wenn du nicht so ganz weißt, wie du das machen sollst, dann schreib mich gerne an auf den Kanälen, die du kennst. Und dann schicke ich dir mal so ein leeres Muster zu, das du dann ausfüllen kannst. Und dann hast du damit deinen Einstieg in das Controlling gefunden. Und wenn du dann ein bisschen Spaß daran entwickelt hast und auch begreifst, wie viel Mehrwert dir das bietet und wie viel besser deine Entscheidungen werden, dann wirst du sicherlich auch Spaß daran finden, weiter in die Planungsrechnung reinzugehen. Und ja, ich höre euch schon da draußen. Wann soll ich das noch machen? Dafür habe ich aber gar keine Zeit und ich muss hier und ich muss dies und das und alles theoretisches Gequatsche und scheiß Steuerberater, blablabla. Ich habe das alles schon mal gehört. Wenn ihr keine Zeit habt, dieses Controlling zu machen, dann ist genau das euer Problem. Ihr müsst die Zeit dafür haben, weil außer euch macht's keiner. Und wenn ihr es nicht macht, lustigerweise, macht's eben keiner. Und dann funktioniert's nicht. Okay, ich habe gerade von der Regie den Hinweis bekommen, dass es vielleicht schlau wäre, wenn ihr mir eine E-Mail schreiben sollt, dass ich euch auch sage, wo ihr die hinschicken sollt. or@rosenbaum-consulting.de. Schickt mir eine Mail, ihr kriegt von mir eine Excel-Tabelle zurück, ohne Zahlen, selbstverständlich, da tragt ihr eure eigenen Zahlen ein und yippie-yay, los geht die wilde Fahrt, los geht das Controlling. Und damit, liebe Leute, ist diese Podcast-Folge viel länger geworden, als sie eigentlich werden sollte, aber vielleicht hat man es mir ein bisschen angemerkt, ich habe eine bestimmte Leidenschaft für dieses Thema und zwar deswegen, weil es mich total nervt, dass es immer wieder das Gleiche ist. Und zwar immer wieder das Gleiche. Da kommen Unternehmer an, die haben Probleme. Und was gibt es nicht? Controlling. Und ich bin sozusagen der Donkey Shot des Controlling. Ich bin Chefsache Krise. Ja, ich reite auf meiner Rosinante durch, nicht Spanien, da brennt es gerade so doll, aber hier durch Deutschland und versuche, euch allen da draußen beizubringen, dass Controlling echt wichtig ist. Und das kann auch Spaß bringen. Und ihr müsst keine Buchhalter dafür sein. Und ich sage jetzt mal was, da werde ich vielleicht für gesteinigt. Ne? Wenn ihr keinen Bock habt, euch mit Controlling, mit Zahlen, mit Unternehmensführung zu beschäftigen, dann bitte stellt euer Unternehmen ein. Hört auf damit. Es macht euch unglücklich. Oder holt euch jemanden dazu, der da Bock drauf hat. Dann macht es zu zweit, könnt ihr auch machen. Okay? Aber einer von den Unternehmern muss derjenige sein, der auf die Zahlen aufpasst. Oder ich sage es nochmal mit Ernesto Ciroli, auch schon mehrfach erwähnt in dem Podcast. Es gibt drei Typen. Du brauchst für ein Unternehmen drei Typen. Du brauchst einen, der die Idee hat. Du brauchst einen, der die Idee auf die Straße bringt. Und du brauchst einen, der auf die Kohle aufpasst. Und kein Mensch auf diesem Planeten wurde jemals geboren, der alles drei gleich gut kann. Wenn ihr derjenige seid mit der Idee, wenn ihr derjenige seid, der die Idee auch noch auf die Straße bringt, dann seid ihr nicht derjenige, der auf die Kohle aufpasst. Das passt vom Mindset her. Oh Gott, ich habe dieses böse Wort gesagt. Das passt von der inneren Einstellung her nicht. Okay? Jemand, der ein saugeiler Controller ist, ist in der Regel kein Riesenabenteurer und keiner, der vor Ideen sprüht. Das passt halt einfach nicht in die DNA. Okay? Es gibt Ausnahmen, selbstverständlich. Denkt drüber nach. Beschäftigt euch mit Controlling, ich schwöre euch, es bringt Spaß. So, und jetzt bin ich aber auch wirklich fertig mit dieser Folge. Habt Spaß. Das war der Chefsache-Krise-Tipp, quasi eingerahmt in knapp 50 Minuten Podcast. Gebt Gas. Bis bald. Das war Chefsache-Krise, der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bock haben und Leidenschaft entwickeln wollen für Controlling, jedenfalls für diese Folge. Ich finde es toll, wenn ihr jemanden kennt, der auch Schwierigkeiten hat, Controlling in sich erkennt man, funk ihm diese Folge rüber, wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert, ne, Algorithmus, Tritratrolala, ihr kennt die ganzen Sprüche. Und wenn ihr den Podcast gut bewerten wollt, dann werde ich mich da auch nicht gegen wehren. Nächstes Mal geht es weiter mit einem anderen spannenden Thema, das ich euch noch nicht verraten werde, aus dem einfachen Grund, weil ich selber noch nicht weiß. Aber sobald ich es weiß, werde ich eine Podcast-Folge aufnehmen und sie euch in den Äther pusten. Und bis dahin, bleibt gesund, schwitzt schön, bis bald. Wir sehen uns.